Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Der Norbert hat schon gesagt, heute mit diesem Sonntag endet die jährliche Allianz-Gebetswoche. Und das Thema war hoffnungsvoll. Deswegen hat er das gesagt mit dem Hoffnungsvollen. Das war nicht negativ gemeint, weil manche so geraunt haben. Miteinander Hoffnung leben. Und Grundlage war der erste Thessalonicher Brief. Und ich habe das zum Anlass genommen, da mal reinzuschauen und wurde inspiriert für die heutige Predigt. Die heißt hoffnungsvoll, da haben wir es mit der Hoffnung, Jesus erwarten. Hoffnungsvoll Jesus erwarten. Ich habe euch ein paar Hintergrundinformationen zum Thessalonicher Brief mitgebracht. Vielleicht haben das andere, einige von euch schon im Ohr oder vielleicht ist für manche eine Erinnerung. Für mich war es tatsächlich auch eine Erinnerung. Schauen wir mal wieder gut, sich damit zu beschäftigen. Denn Paulus hat ja diesen Brief geschrieben an die Gemeinde in Thessalonik und er hatte einen ganz bestimmten Grund, warum er das tat. Und das ist schon mal ganz wichtig, um Bibeltexte zu verstehen, warum wurden sie denn überhaupt geschrieben? Was war denn die Ausgangslage? Und dann kann man irgendwie noch so ein bisschen tiefer reinsteigen. Und das mag ich ja sowieso. Alle, die mich kennen, die wissen, das liebe ich. Deswegen habe ich diese Hintergrundinformation für euch mitgebracht. Die Gemeinde in Thessalonich hat der Paulus gegründet, aber auch nicht allein, sondern er hat zwei von seinen Mitarbeitern mitgenommen, nämlich den Silvanus und den Timotheus. Und sie sind dahin gereist, haben Menschen von Jesus erzählt und Menschen haben sich bekehrt und sind zum Glauben gekommen. Und diese Menschen haben die ersten Schritte im Glauben gemacht. Das war wahrscheinlich alles anders als wir vielleicht Gemeindeleben gerade leben, sondern sie haben sich getroffen regelmäßig, sie haben miteinander gegessen, sie haben sich ausgetauscht und Paulus und Silvanus und auch der Timotheus haben bestimmt ganz viel Lehre reingebracht. Aber dann tatsächlich nach ungefähr 2 Monaten mussten die 3 überstürzt abreisen. Und der Grund war, dass die Juden in Thessalonik was dagegen hatten, dass diese christliche Gemeinde entstanden ist. Und sie haben Paulus und seine 2 Mitarbeiter verfolgt und sie mussten ausreisen. So 2 Monate sind echt eine kurze Zeit, finde ich, für eine Gemeindegründung, oder? 2 Monate, da kann man einen Glaubensgrundkurs machen, oder? Also in 2 Monaten kriegt man einen Glaubensgrundkurs hin. Aber alles andere, was vielleicht noch nötig und gut gewesen wäre, das konnten Paulus und seine Mitarbeiter nicht mehr dort leisten. So hat Paulus sich sehr viele Sorgen gemacht, was denn jetzt mit den Gläubigen in Thessalonik passiert. Und dachte, oh je, ob die dranbleiben. Jetzt sind wir ja weg. Wie soll das da weitergehen? Und er schickt den Timotheus hin, um nachzuschauen nach einiger Zeit. Und das müssen wir uns ja vorstellen. Gell? Der ist ja nicht geschwind mit dem Auto rübergefahren oder so. Hat auch nicht schnell per WhatsApp geschrieben, nee, alles okay. Sondern das zog sich ja über Monate. Aber Timotheus trifft den Paulus dann wieder und er kann ihn tatsächlich beruhigen. Und er hat total die erfreulichen Nachrichten für ihn, weil die Christen dort tatsächlich dran geblieben sind. Und Paulus schreibt, ihr seid ein Vorbild in Glaube, Liebe, Hoffnung. Das Dreiergespann kennt ihr. Und wenn ihr den Thessalonicher Brief lest, ich empfehle es euch natürlich so wie immer, dann tauchen diese 3 Begriffe immer wieder auf. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ist mir auch neu aufgegangen. Das ist eine neue Entdeckung, die ich gemacht habe diese Woche im Thessalonicher Brief. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, weil er so begeistert war, schreibt er jetzt diesen Brief an die Thessalonicher. Und zwar, um sie zu ermutigen, hey genau, geht einfach weiter, macht weiter wie bisher. Und tatsächlich waren aber auch in dieser jungen Gemeinde einige Fragen offen geblieben. Kann man sich denken, nach 2 Monaten, da bleiben einige Fragen offen. Und Paulus versucht die dann auch noch in diesem Brief zu klären. Das sehen wir später noch. Jetzt habe ich euch aber die Beschreibung von dieser vorzeigeperfekten Gemeinde, Anführungszeichen, mitgebracht. Folie 2 in 1. Thessalonicher Kapitel 1 steht. Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Also da seht ihr Glaube, Liebe, Hoffnung. Und diese drei Dinge, an denen haben sie festgehalten. Am Glauben haben sie festgehalten. Sie ließen ihn sich nicht rauben, sondern wuchsen weiter in ihm und taten weitere Schritte im Glauben. Dann waren sie Vorbilder in der Liebe. Nicht nur die Liebe zu Jesus, auch die Liebe untereinander, auch die Liebe zu anderen Menschen, die noch nicht zu Jesus gehört haben. Und eine Hoffnung trug sie. Und die Thessalonicher trug eine ganz bestimmte Hoffnung. Und das ist ja mein Thema heute. Sie hatten die Hoffnung, ihre Hoffnung war die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommen würde. Und ich habe heute euch, ich versuche das ja immer so zu machen, dass man sich es gut merken kann, gell? Deswegen habe ich euch drei Ws mitgebracht. Also drei Ws zur Wiederkunft Jesu, das kann man sich gut merken. Drei Ws zur Wiederkunft Jesu. Und wir wollen mal schauen in den ersten Thessalonicher Brief, ganz insbesondere auf die letzten beiden Kapitel. Und ich muss euch schon sagen, dass es nicht so ausgewogen ist von der zeitlichen Komponente. Also das nur schon mal als Vorwarnung. Gell? Also wenn es dann schon fast 12 ist und ich immer noch nicht bei Punkt 3 bin, dann wisst ihr, der dritte kommt kurz. Nein, Spaß. Genau, aber der Michael wird ja nächsten Sonntag, das freut mich sehr, dass er nächsten Sonntag auch nochmal das Thema aufgreifen wird. Deswegen macht es ja gar nichts, wenn ich das nicht alles sag. Also drei Ws zur Wiederkunft Jesu und das erste W, was ich euch mitgebracht habe, ist natürlich warten. Warten. Sie warteten auf die Wiederkunft. Auf die Wiederkunft Jesu. Und zwar nicht nur die Christen in Thessalonich, sondern das zieht eigentlich das ganze durch Neue Testament durch, dass wir lesen können, dass die ersten Christen eine krasse Erwartung hatten, weil sie dachten alle, Jesus kommt noch, während sie leben. Und umso irritierter waren sie dann, als einige aus ihrer Gemeinde gestorben sind. Das war nämlich die Frage, die die Thessalonicher hatten. Ja, Moment mal. Wir dachten, Jesus kommt bald und jetzt ist der gestorben und der gestorben. Und das hat zu einigen Unsicherheiten geführt und zu Verständnisfragen. Ja, was passiert denn jetzt mit den Menschen, die gestorben sind? Sind die denn nicht dabei, wenn Jesus wiederkommt? Werden sie irgendwann später dazukommen oder wie läuft es überhaupt ab? Und Paulus beruhigt sie und schreibt ihnen, macht euch keine Sorgen, sowohl die verstorbenen Gläubigen als auch die lebendigen Gläubigen oder die lebenden Gläubigen werden gleichzeitig Jesus begegnen. Und das gilt übrigens immer noch. Also das muss echt Hammer sein, oder, wenn das dann geschieht. Alle gleichzeitig, alle, die noch leben zu dem Zeitpunkt, alle, die schon gestorben sind. Diese heiße, sage ich jetzt mal, Naherwartung der ersten Christen, eigentlich kann man sich verstehen, dass so nach 2000 Jahren die so ein bisschen verflogen ist. Ich denke, wenn jetzt jemand Paulus gesagt hätte damals, ah, du, das wird nur über 2000 Jahre dauern, der hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Gell? Also konnten sie sich überhaupt nicht vorstellen, dass das so lange dauern würde. Aber ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder an diese Wahrheit, dass Jesus wiederkommen wird, erinnern. Weil das ist ja eine Realität. Das ist etwas, was wir glauben. Wir glauben daran als Christen, dass Jesus gestorben ist für uns. Wir glauben, dass er auferstanden ist. Und unser Glaube an seine Wiederkunft ist genau dort einzuordnen. Das eine ist schon geschehen, das andere wird noch geschehen, aber es ist eine Realität, weil Gott nicht seine Pläne geändert hat. Gott wird seine Verheißungen erfüllen. Und die Bibel gibt uns sogar einen Grund an, warum es denn sein könnte, dass das sich noch hinziehen kann. Also 2000 Jahre zieht sich ja schon hin. Und zwar finden wir das im 2. Petrusbrief, Folie 3. Da steht der Grund, Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Tatsächlich ist Gottes Gnade und seine Geduld größer als 2000 Jahre. Eigentlich ist das echt krass, auch wenn wir uns danach sehen und denken, Mensch, warum dauert denn das so lang? Aber eigentlich ist Gottes Geduld der Grund. Und ich finde es krass, als ich mir vorgestellt habe, Gott ist geduldiger als 2000 Jahre. Ich weiß nicht, wer von euch als geduldig beschreiben würde, sich selber. Manche haben ja irgendwie so eine ganze Ruhe und sind total geduldig. Man sagt es tatsächlich manchmal auch über mich, aber ich empfinde es gar nicht so. Aber kein Mensch auf der Erde wird so lange warten, oder? Wer hätte nicht so lange Geduld? Aber Gott hat so viel Geduld. Er möchte, dass noch viele Menschen errettet werden. Und das ist sein Grund, warum er noch nicht wiedergekommen ist. Für mich der einzige Grund, warum er noch nicht wiedergekommen ist. Weil er möchte, dass sein Haus voll wird. Der Himmel ist ihm noch nicht voll genug. Und deswegen möchte er Menschen erretten. Und deswegen glaube ich auch daran, dass das heutzutage noch geschieht, auch in Sonnenbühl. Für den Armen hören. So. Wie sieht es bei uns aus? Haben wir diese heiße Erwartung, dass Jesus wiederkommt? Und ich habe euch einen Liedtext mitgebracht, da bin ich drauf gestoßen. Das ist aus den 70er Jahren, ich kannte das noch nicht so, die alten Hasen werden es vielleicht kennen, und zwar von Manfred Siebald. Da heißt es in dem ersten Vers, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Manche kennen es, gell? Ich kann es nicht. Tatsächlich konnte ich mich in dem Liedtext wiederfinden. Und ich bin ja gern ehrlich. Also ich finde, das bringt immer am meisten was, wenn man ehrlich ist. Und ich konnte mich da wiederfinden, ne? Weil wenn ich meine Gedanken und mein Herz reflektiere, dann habe ich auch immer mal wieder so ein Jetzt noch nicht. Wem geht's auch so? Wer möchte ehrlich sein oder seid ihr alle hochgeistlich? Okay, manche sind hochgeistlich, ihr seid super. Also. Und dazu fallen mir zwei Gründe ein, warum das so sein könnte bei mir. Vielleicht sind es bei euch andere, aber bei mir sind es zwei. Der eine Grund ist, entweder denke ich, dass ich ja noch so viel vorhab. Also ich will ja noch so viel erleben auf dieser Welt. Ich weiß noch, als ich nicht verheiratet war, dachte ich immer, würde schon gerne heiraten, gell? Das wäre schon schön. So, da waren wir verheiratet und naja, schon auch Kinder haben, gell? Ob das im Himmel dann mit Kinder kriegen, ist ja nicht so, gell? Sagt die Bibel ja, na, okay, anderes Thema. Also das würde ich auch noch gern so erleben. Und man hat immer mal wieder so einen Grund, wo ich denke, es wäre doch auch schön, wenn ich das noch erleben könnte. Diese Welt hat uns ja viel zu bieten und es können ja auch echt durchaus schöne Dinge sein, mit denen Gott uns auch segnet hier auf der Erde. Aber wir dürfen uns erinnern, dass keine Situation, kein Segen, kein Geschenk von Gott an das herankommt, was er in der Ewigkeit für uns hat. Und dabei geht es für mich nicht um ein Schlaraffenland im Himmel. Manchmal stellen wir uns das ja so vor, gell? So ein Schlaraffenland, was wir uns so ausmalen können. Sondern der Thessalonicher Brief betont es so schön, was das Ziel ist. Folie 4. Der Thessalonicher Brief betont nämlich, es geht darum, bei ihm zu sein. Bei Jesus zu sein, mit ihm zu leben. Das ist das Ziel. Ich denke, da wird es trotzdem sehr, sehr schön sein. Aber unser Ziel ist es, bei ihm zu sein. Und weil Gott da ist, sichtbar, gegenwärtig, ist ja alles so schön. In dem letzten Vers von dem Lied von Manfred Siebald heißt es, mag sein, wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch erst alle Freude haben und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt. Dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder, Herr, komm jetzt. Wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht. Das ist mir, hat mich irgendwie berührt. Ich glaube, wenn wir unseren Blick in erster Linie auf den Geber haben, auf Gott, auf Jesus und nicht auf die Gaben, auf die Segnungen, die wir hier erleben, dann stärkt es unsere Vorfreude und unsere Erwartung, ihn persönlich zu treffen, Angesicht zu Angesicht. Das ist nicht Hammer. Ich glaube, je mehr wir uns auf Jesus ausrichten, ihn sehen, ihn kennenlernen, ihn erleben, desto mehr sehen wir uns nach einer Begegnung mit ihm, nicht nur hier auf der Erde, sondern auch in Ewigkeit. So, das ist mein einer Grund, der mir eingefallen ist. Und der andere Grund, warum ich einen jetzt noch nicht haben kann, ist ganz einfach, und zwar Angst. Jesus hatte seinen Jüngern ja vorhergesagt, dass die Zeit vor seinem Kommen jetzt nicht nur so schön sein wird. Und diese Texte in der Bibel sind wichtig und nicht wegzulöschen. Wir sehen, wie Jesus sagt, es wird Verfolgung geben, es wird Krieg geben, Hungersnöte, Erdbeben, Krankheiten. Ganz abgesehen von irgendwelchen Irrlehrern, die aufstehen, dann gibt es noch den Antichrist und so weiter. Und ganz abgesehen, was du jetzt für eine Lehre verfolgst, ob die Gemeinde vorher entrückt wird oder auch nicht, gell? Das ist nicht mein Thema heute Morgen, wird gesagt, es wird davor nicht einfach sein für keinen. Und das alles erleben wir ja schon auf dieser Welt. Wisst ihr, die Offenbarung ist ja auch so ein interessantes Buch, was das angeht. Und viele von euch wissen, dass die Offenbarung geschrieben worden ist, nicht um den ersten Christen Angst zu machen, sondern um die ersten Christen zu trösten. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Boah, ey, neulich habe ich sie mal wieder durchgelesen, dann dachte ich, ja, wo ist jetzt der Trost? Je nachdem, wo du dich gerade befindest, gell? Aber immer wieder wird ein Blick auf den Himmel eröffnet und man sieht, Gott thront über allem. Und der ganze Himmel betet ihn an. Seine Kinder beten ihn an. Und man kriegt den Überblick und sagt, Gott hat alles in Kontrolle. Gott hat alles in Kontrolle. Den Christen sollte klar gemacht werden mit diesem Buch, dass ihre Schwierigkeiten und Nöte, die Verfolgung, die sie erlebt haben, damals unter Kaiser Nero, dass es nicht von Dauer sein würde. Es wird ein Ende haben. Jesus wird über alles regieren und er wird dem Bösen, dem Teufel, dem Tod ein absolutes Ende machen. Und es wird vorbei sein mit ihm. Und deswegen ist es ein Trostbuch, ein Buch, das tröstet. Und mir ist es so wichtig, dass die Botschaft davon, dass Jesus wiederkommt, eine Botschaft der Hoffnung ist. Eine Botschaft der Hoffnung. Und zwar für alle, die Jesus kennen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann darf diese Botschaft dir keine Angst machen, sondern eigentlich sollten wir vor Freude jubeln und es sollte Hoffnung in uns auslösen. Es ist eine frohmachende Botschaft. Eine Botschaft, an die du dich erinnern kannst, wenn es schwer ist, wenn du in deinem Leben Schwierigkeiten hast, wenn du Dinge erlebst, die nicht gut sind. So, was sollen wir aber mit diesen ganzen Schreckensbotschaften machen, die halt schon auch in der Bibel drinstehen und tatsächlich auch in unseren Zeitungen? Ne? Und mir hilft immer wieder der Vers, und ich weiß, vielen von euch hilft er auch, wenn ihr all dies seht, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter, ja wohin denn? Zu ihm, zu Jesus, erhebt eure Häupter, erwartet ihn, freu dich darauf, ihn zu sehen, freu dich darauf, es ist bald vorbei. Du hast bald geschafft und dann wirst du ihm begegnen. Die Thessalonicher, die warteten auf Jesus, die erwarteten ihn voller Hoffnung. Und Paulus schreibt ihnen jetzt weiter, jetzt komme ich zu den anderen Ws, was sie denn in dieser Wartezeit tun sollen. Und jetzt wollen wir uns einen längeren Text noch anschauen aus dem 1. Thessalonikerbrief, zwar aus Kapitel 5. Das sind übrigens die Verse von deiner Einleitung. 1. Thessaloniker 5, 1 bis 11. Über die Frage nach Zeit und Stunde brauche ich euch aber nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich ein Verderben über sie hereinbrechen, wie die Wehen über eine Schwangere. Da gibt es kein Entkommen. Nächste Folie. Doch ihr, meine Geschwister, lebt ja nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des Tages. Nein, wir gehören nicht zu Finsternis und Nacht. Deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung. Da haben wir es wieder. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. Einmal weiter. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, wie ihr es auch schon tut. So, jetzt könnt ihr euch, wer hat aufgepasst? Was war das zweite? Wachen, ja. Nüchtern sein ist leider nicht mit W. Also, aber... Das merkt ihr euch einfach so. Wachen, sie sollen wachen. Der Grund dafür erläutert er davor, der Tag des Herrn wird unerwartet kommen wie ein Dieb. Also ein Dieb ist ja kein Schornsteinfeger, obwohl unser Schornsteinfeger auch manchmal unerwartet kommt irgendwie. Aber der sollte sich ja eigentlich vorankündigen. Nee, ein Dieb kommt dann, wenn es ihm passt. Ne, wenn die Gelegenheit günstig ist, unangekündigt, plötzlich. Es wurden ja in der Vergangenheit, über die Jahrhunderte, muss man ja sagen, sehr, sehr viele große Anstrengungen angestellt, um das Datum der Ankunft Jesu auszurechnen. Ich finde es immer faszinierend, dass es immer wieder getan wurde, obwohl für mich die Bibel klar sagt, das kann man halt nicht tun. Unerwartet, wie ein Dieb heißt, man weiß es halt nicht. Die Mühe hätte man sich tatsächlich sparen können. Keiner kennt das Ankunftsdatum. Die Bibel spricht sogar davon, dass selbst Jesus es nicht weiß, sondern dass er auf das Go von seinem Vater wartet und er dann wiederkommen wird. Paulus verdeutlicht, dass viele Menschen gänzlich negativ überrascht sein werden. Und zwar nämlich alle, die seine Ankunft nicht erwartet haben und auch nicht davon gewusst haben. Für sie wird es in der Tat ein schrecklicher Tag sein. Und auch das, was vielleicht manchmal so mitschwingt bei der Botschaft, dass Jesus wiederkommt, dieses, es wird schrecklich sein, es wird Gericht kommen, das ist ja eine Wahrheit. Das betrifft aber diejenigen, die nicht mit Jesus leben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass noch viele, viele Menschen Jesus kennenlernen, dass sie eben nicht überrascht werden von dieser Tatsache. Für die Glaubenden wird es aber nicht so sein. Es wird sie nicht überraschen, und wenn, dann nur positiv. Weil wir kennen zwar auch nicht das Datum, aber wir kennen denjenigen, der kommt. Wir kennen nicht das Datum der Ankunft, aber wir kennen den Ankommenden. Und jetzt ist es total ermutigend in diesem Text, weil was macht Paulus? Paulus erinnert die Thessalonicher daran, wer sie sind, an ihre Identität. Und das ist so wichtig, weil tatsächlich ist es ja oft so, dass mit dieser Botschaft dann verknüpft wird, was wir noch alles ändern sollten. So, ne? Also was wir noch falsch machen und ja, was wir noch anders tun können. Und das ist ja auch nicht falsch. Also das hat ja auch seinen Platz. Das ist total richtig. Aber tatsächlich ist ja die Grundlage von jeder Verhaltensveränderung nicht einfach, dass wir uns jetzt alle ganz doll anstrengen, heilig zu sein, sondern die Grundlage von jeder Verhaltensveränderung ist unsere Identität, die wir schon haben durch Jesus. Und das tut er jetzt, indem er ihnen sagt, ihr seid Menschen des Lichts. Wer die Elberfelder liebt, sagt Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Ihr seid es. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb und so weiter, erzählt er das auf. Aber für euch ist nicht so, weil ihr seid Kinder des Lichts, ihr seid Kinder des Tages. Ihr lebt nicht in der Finsternis, ihr seid nicht in der Nacht, sondern ihr lebt am Tag. Ihr seid wach. Ihr sollt deswegen auch wach bleiben und nüchtern sein. Wir gehören zum Tag. Wenn wir im Licht leben, wird uns das Kommen Jesu nicht kalt erwischen. Wir werden nicht unerwartet überrascht werden. Also ich finde, überrascht sind wir vielleicht dann schon, aber, aber eben nicht unerwartet. Weil wir durch Jesus Kinder des Lichts sind, sollen wir uns auch so verhalten. Und diese Tatsache sehen wir immer wieder. Ihr seid etwas, also verhaltet euch doch auch so. Ihr seid es schon, das ist eure Identität, das ist euer Stand. Also verhaltet euch so. Es gibt noch eine andere Stelle, wo das Kinder des Lichts auftaucht, und zwar ist es im Epheserbrief, eins meiner Lieblingsbriefe. Epheser 5, Vers 8, Folie 9, da heißt es, denn eins wart ihr in der Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. So, ihr seid es, verhaltet euch auch so. Kinder des Lichts sind wach. Sie schlafen nicht. Sie sind aufmerksam, aber nicht schreckhaft. Sie sehen, was in der Welt um sie herum geschieht, aber dies erschreckt sie nicht. Sie bleiben ruhig, denn sie wissen, wie es ausgehen wird. Ihre Sinne sind nicht benebelt oder abgelenkt, sondern sie bleiben fokussiert. Irdische Dinge lassen sie nicht zu viel Raum einnehmen, dass geistliche Dinge in Vergessenheit geraten oder in Schrumpfen kommen. Das bedeutet für mich wach sein und nüchtern sein. Ist es so? Kannst du da mit einem immer Ja sagen? Ja, stimmt, das bin ich, ja. Spiegelt unser Verhalten unsere Identität wider? Ich spreche mal von mir, es wäre schön und gut, wenn es immer so wäre. Aber ganz oft kriege ich es ja nicht hin. Ich lasse mich erschrecken, ich habe Angst, ich bin nicht fokussiert, ich lasse mich ablenken und denke abends dann, Mensch, hab ich heute schon mit Gott geredet? Oh Mann, nee. Es geht uns manchmal so. Es kommt noch ein anderes W, und es steht, bisher stand es nicht in den Texten, und zwar ist es ein W, was uns vielleicht ein bisschen entlasten kann, was das angeht, und zwar wachsen. Wachsen. Wir sollen warten, wachen und auch wachsen. Die Thessalonicher waren ja absolute geistliche Durchstarter, muss man ja sagen, gell? Man sagt ja, voll die Streber, die haben das alles gut gemacht, obwohl sie gar keinen Pastor da hatten. Die haben es alles alleine gekriegt. Aber tatsächlich sagt Paulus zu ihnen, Mensch, ihr macht es so klasse. Ihr seid im Glauben stark, in der Liebe, in der Hoffnung. Und selbst zu denen sagt er, aber da geht noch mehr. Im 1. Thessalonicher Brief, im 4. Kapitel, den Vers schauen wir uns noch gemeinsam an am Schluss, heißt es, noch eins, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr euch verhalten sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr tut das ja auch. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen unseres Herrn Jesus, dass ihr weitere Fortschritte darin macht. Keiner von euch ist fertig. Egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Was fertig ist, ist deine Identität. Die ist fertig. Die ist gesetzt durch Jesus. Und wo wir noch wachsen können, ist unser Verhalten. Selbst die Vorzeigegemeinde konnte noch wachsen. Selbst wenn wir das lesen und denken, Mensch, die haben alles richtig gemacht, die hatten halt nur ein paar Fragen. Aber selbst die konnten noch wachsen. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns auf dieser Erde. Die Bibel nennt diesen Vorgang Heiligung, habt ihr bestimmt auch schon gehört. Und das ist mit unser Auftrag, bis Jesus wiederkommt. Wir sind gerettet, wir leben im Licht. Wenn du Jesus angenommen hast als dein Retter, dann stimmt es, dann darfst du dich darauf stellen. Und du brauchst dich nicht vor der Wiederkunft Jesu fürchten, sondern du darfst sie auch mit Freude erwarten, dich danach sehnen. Das ist absolut gut. Das schließt jedoch nicht aus, dass wir immer mehr wachsen dürfen. Immer mehr so leben dürfen, wie Gott es geplant hat. Warten, wachen, wachsen. Vielleicht können wir uns das merken, wenn wir in dieser Erwartung voller Hoffnung leben, dass Jesus wiederkommt. Und wir wissen nicht wann. Ich will da auch keine Spekulationen jetzt starten, weil nachher lege ich auch falsch, höchstwahrscheinlich. Aber lasst uns das mitnehmen für diese Zeit. Wir wollen warten, wir wollen vor Freude warten. Wir wollen ihn erwarten. Wir wollen wachen und wir wollen wachsen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du Realität bist. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass du wieder auferstanden bist und dass du wiederkommen wirst. Herr, all deine Verheißungen, all deine Versprechen erfüllst du bis aufs letzte Detail. Und das ist so gut, weil deswegen wissen wir, dass wir dir vertrauen können, dass du nicht irgendwas sprichst, was du dann doch nicht hältst, sondern du bist deswegen unser Fundament, weil du wirst dich nicht verändern und dein Wort verändert sich nicht. Herr, und wir wollen dich erwarten. Herr, wir wollen uns freuen auf den Moment, wenn du wiederkommst. Und wenn wir dich Angesicht zu Angesicht sehen, wie du bist. Herr, und du kennst uns, du kennst jeden Einzelnen von uns heute Morgen und du weißt, was das in jedem von uns auslöst. Herr, wenn es Freude auslöst, bete ich, dass du die Freude noch verstärkst. Und wenn es so Unbehagen auslöst, dann möchte ich dich bitten, dass du Gründe dafür auch aufdeckst in jedem Einzelnen, was der Grund dafür ist. Und dass du zeigst, was deine Worte sind. Dass wir Entscheidungen mit dir festmachen, wo sie vielleicht gar nicht so fest sind. Dass wir es festmachen können und uns sagen können, Herr, du bist mein Herr und mein Retter. Und deswegen kann ich mich freuen. Herr, und wo diese Unsicherheiten aus irgendwelchen Lügen des Teufels bestehen, der uns einreden will, dass wir keine Identität von dir haben, da bete ich, dass du reinkommst mit deiner Wahrheit und deinem Licht. Und so möchte ich jeden von uns darin segnen, Herr, dass wir gemeinsam uns nach dir ausrichten, dich erwarten und auch erwarten, dass du in der Zeit bis dahin wirkst an uns, in unserem Umfeld und dass du noch viele Menschen rettest und sie dabei sein werden, wenn du wiederkommst.